Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Kommunikation, dein Podcast für mehr Selbstvertrauen und Leichtigkeit. Ich bin Mona und ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst, denn ich habe Ivy Blum zu Gast. Ivy ist Bindungsexpertin und wir sprechen in dieser Folge ganz viel über das Thema Liebe, Partnerschaft und Selbstliebe. Dabei geht es vor allem um so Fragen wie: Was kannst du tun, um in deiner Beziehung dich gut um dich zu kümmern? Was kannst du machen, wenn du gerade unter Trennungsschmerz leidest? Und was sind denn auch Dinge, die dir helfen, deine bisherigen Beziehungen aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, um damit auch abschließen zu können und irgendwie deinen Frieden zu finden? Bevor ich jetzt aber weiter quatsche, würde ich sagen: Nimm dir eine Tasse Tee oder eine Tasse Kaffee, lass es dir gut gehen und viel Spaß beim Reinhören. Hallo, liebe Ivy, und herzlich willkommen bei Mut zur Kommunikation. Ich freue mich total, dass du heute dabei bist und ja, bin jetzt schon sehr gespannt auf unser Gespräch.
Liebe Mona, ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Es ist auch tatsächlich die erste Podcast-Aufzeichnung für mich. Deswegen ist ein bisschen mit Aufregung verbunden tatsächlich. Und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
Voll schön. Ja, so geht es mir tatsächlich auch noch. Auch wenn du jetzt, glaube ich, die vierte Interviewpartnerin bist, die ich habe, ist es jedes Mal noch ein bisschen mit Aufregung verbunden. Für alle Leute, die dich jetzt immer noch nicht kennen, teaser ich dich schon mal ein kleines bisschen an und dann übergebe ich auch den Faden schon an dich. Genau, du bist Ivy, bist Bindungsexpertin und Moderatorin. Und ich freue mich jetzt schon riesig auf das Gespräch, einfach weil du auch auf deinem Instagram-Account immer so viele tolle Tipps teilst, die ja mich zum Nachdenken bringen, du viele Reflexionsfragen stellst, Input lieferst zum Thema, wie du auch mit Liebeskummer umgehen kannst oder jetzt in den herausfordernden Zeiten von Corona immer noch schöne Dates veranstalten kannst mit deinem Partner. So viel dazu und jetzt würde ich sagen, stell dich doch einmal vor und genau, sag einfach, wer du bist.
Also vielen Dank für diese lieben Worte. Das freut mich wirklich wahnsinnig, dieser Instagram-Account und diese Themen, die ich bearbeite. Das ist tatsächlich ein großes Herzensding von mir. Und mir macht das einfach wahnsinnig Freude. Ich würde jetzt einfach sagen, ich bin eine Frau, die sich in die Liebe verliebt hat. Und ich glaube einfach, dass hinter jeder Liebesbeziehung, und da schließe ich tatsächlich auch Freundschaften mit ein, denn ich bin auch in meine Freundinnen und in meine Kumpels irgendwie verliebt, ja, und bin total stolz drauf, was die so können und was die machen. Und ich glaube eben, dass dahinter immer eine Aufgabe, ein Learning für uns selbst steckt und steht, weil es ist ja so, dass niemand sonst uns so sehr spiegelt und das auch vor allem so gut tut, wie diejenigen, mit denen wir in einer Beziehung stehen.
Ja, das ist so schön zusammengefasst. Und ja, ich denke, das ist auch der Kern, der uns nachher als Menschen nachher ausmacht, diese Beziehung, mit denen wir tagtäglich zu tun haben. Wie du sagst, sei es unser Partner oder unsere besten Freunde. Genau, für alle die Menschen, die dich jetzt da auch noch nicht so gut kennen, worum geht's denn in deinem auf deinem Profil und was für Themen behandelst du denn da?
Also ganz grob gesagt geht es um die Liebe, geht es alles, was mit der Liebe mitschwingt. Es geht um Dating, es geht um die Kennenlernphasen, es geht um die verschiedenen Dynamiken, wie wir eben mit Menschen in Verbindung stehen. Das ist für mich auch das Herausfordernde und das Spannende daran, weil ich glaube, dass der Rückschluss immer zu sich selber führt. Also die Art, wie du deine Verbindungen gestaltest und wie du die führst, das hat ganz, ganz viel mit deiner Vergangenheit zu tun. Und das ist eben hauptsächlich das, was mich sehr, sehr fasziniert an dieser Geschichte. Du kommst zurück in deine Vergangenheit, zu Kindheitstraumata, bis hin dann eben zu vielleicht auch aktuellen Erfahrungen, die dich immer wieder dazu anregen, zu hinterfragen, wer du eigentlich bist.
Ja, und wenn du jetzt schon von der Vergangenheit sprichst, was hat dich denn motiviert dazu, das Thema aufzugreifen und jetzt auch öffentlich dafür loszugehen, Anregungen zu schaffen?
Was mich motiviert hat? Naja, Also ich glaube, dass sich da einige, vermutlich, die das hören werden, wiederfinden werden. Also mein größter Antrieb waren die Erfahrungen, die von unerwiderter Liebe geprägt waren oder eben auch Gefühle, die ich nicht so bekommen habe wie dieses Einzelkind, was ich nun mal bin, wie ich mir das eigentlich gewünscht hatte und was mir eben den größten Schmerz bereitet hat. Und es gibt so ein Lied von, ist es jetzt Meat Love? Nee. Es ist von Nazareth, der singt, The first cut is the deepest. Und ja, das stimmt, aber es stimmt dann auch wieder nicht, weil jeder Liebeskummer ist wieder neu, wieder wahnsinnig schmerzhaft, obwohl du ja schon mal einen hinter dir hattest, je älter du wirst, ganz klar. Aber ich bin immer wieder fasziniert, was Liebeskummer für ein körperlicher Schmerz ist. Dieser Kloß, der da ist, ungefähr unterhalb des Halses, so in deiner Brust, dein Magen, der sich tatsächlich verdreht, also man hat ja das Gefühl, man spürt, wie sich der Magen umdreht, du hast Herzrhythmusstörungen, was ja auch wissenschaftlich belegt ist, dass diese ganzen körperlichen Geschichten ausgelöst werden. Und in dieser akuten Situation ist es dann einfach nur das Wissen oder eben die Erfahrung, dass es irgendwann wieder besser wird, auch wenn man sich das genau dann nicht vorstellen kann, aber das war das, was mir dann immer geholfen hat. Und in den Phasen, in denen es mir so ging, habe ich mich eben hingesetzt und habe reflektiert. Und bei mir sind immer wieder irgendwelche Groschen gefallen. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema noch intensiver auseinanderzusetzen, viel zu lesen, viele Fortbildungen zu machen. Und das hat mich dann dazu geführt, das jetzt auch öffentlich zu machen auf einem Instagram-Account, weil ich denke einfach, ich muss auch gestehen, ich habe viel Geld ausgegeben. Ich habe nicht nur viel Geld ausgegeben in sinnhafte Dinge, sondern auch in sinnlose Dinge. Ich sage euch eins, eine Astro-Hotline anzurufen, die dir die Zukunft voraussagt. Nein, es bringt nichts. Egal, wie viel Geld du investierst. Nee, es funktioniert nicht. Und auch diese, ich würde gerne nebenbei, weil das habe ich jetzt leider in der Vorbereitung nicht gemacht, einfach mal googeln. Ex-Zurück-Strategie, wie viele Google-Ergebnisse
das geliefert hat.
Strategie, Google jetzt einfach mal. So, 4 Millionen, fast 5 Millionen Ergebnisse.
Wahnsinn. Gibt das
für die Ex-Zurück-Strategie. Und ich finde, und das ist halt einfach so ein Ding, viele Leute, viele Unternehmen, viele sogenannte Dating-Coaches, die verdienen einfach ihr Geld mit der Hoffnung, mit dem Schmerz, mit der Sehnsucht von verschiedenen Leuten. Und ich mache das auf meinem Instagram-Account aus dem Herz tatsächlich und möchte einfach was mitgeben, was dir dann tatsächlich hilft und wofür du einfach keine Kohle ausgeben musst.
Und ich finde, das merkt man auch stark, dass es einfach aus dem Herzen kommt, aus der eigenen Erfahrung kommt und dass da das wunderbare Talent ist, so gut in die Menschen einzufühlen, dass, also ich erkenne mich da jedes Mal wieder und das ist ja auch das Feedback, was du immer wieder bekommst, dass es,
vielen Dank,
dass es den Nagel auf den Kopf trifft, ja.
Das freut mich riesig, ja.
Und ich finde es so schön, was du sagst, weil genau das ist es ja auch, diese Erfahrung aus unseren Ex-Beziehungen, die uns immer wieder in die Verzweiflung treiben. Und ich muss auch sagen, ich würde nicht sagen, dass mein erster Liebeskummer der schmerzhafteste war. Jeder Liebeskummer für sich hatte irgendwas anderes, ein anderes Thema, wo ich danach in Verzweiflung geraten bin. Und vor allem ist es ja, ich finde, es ist so ein innerer Kampf, den man dann hat. Oder den ich auch hatte. Es ist so eine Mischung aus du Arsch, ja, und die Anklage an die andere Person und sich 1000 Vorwürfe einfallen zu lassen. Wenn die dann mal alle raus sind, dann kommen die Vorwürfe an einen selbst und ich dachte mir immer nur, ja, okay, kein Wunder, bin ja auch selbst bescheuert. Das war ja klar, dass das so passieren muss. Ja. Und das ist ja immer so ein Hin und Her switchen zwischen Anklage gegenüber dem anderen und mir selbst.
Ja, ich glaube aber, die Anklage an den anderen, die steht an zweiter Stelle. Zuerst mal klackst du dich selber an und bist in so einem Gefängnis von Reue. Und dieses Gefängnis von Reue, die Reue ist ja ganz tückisch, die sagt dann, du bist in deinem Kopf und du spielst alle Ereignisse, alle Situationen, alle Dates, alle Begebenheiten nochmal durch und dann sagst du, aber wenn ich vielleicht das gesagt hätte oder das gemacht hätte oder mich so und so gegeben hätte, dann wären wir vielleicht noch zusammen. Und es ist so eine Endlosspirale, weil im Prinzip sagst du dann, okay, ich hätte vermutlich ein anderes Leben, wenn ich nur damals anders gewesen wäre beziehungsweise etwas anderes gesagt hätte. Und in dem Moment nimmst du dir die Chance, weil Dein Leben ist, wie es ist, die Situation ist, wie sie ist. Du bist entweder verlassen worden oder hast nicht das bekommen, was du möchtest und nimmst dir in dem Moment die Chance, mal zu gucken, was habe ich denn tatsächlich daraus gelernt? Und das ist eben auch etwas, das habe ich am Anfang schon gesagt, woran ich wirklich glaube, dass wir immer etwas mitnehmen können. Und da gibt es ja auch, und das ist ein bisschen Wu-Wu-Talk, ja, aber dass das Universum, wer auch immer das ist, dich immer wieder vor die gleichen Aufgaben stellt, bis du sie gelöst hast.
Ja, und das ist auch ein wichtiger Satz, den du da sagst, weil ich finde, wenn du dir den selbst immer wieder bewusst machst, dann kannst du auch aktiv versuchen, andere Lösungen zu gehen oder ja, zu suchen und mal aktiv zu überlegen, okay, was habe ich noch nicht gemacht und wovor wollte ich mich eigentlich schützen? Also mir hat es ja auch immer sehr geholfen zu sagen, was sagt mir eigentlich mein Bauchgefühl, was ich machen sollte? Aber irgendwo in mir hockt da so ein kleines Männchen oder eine kleine Frau in meinem Kopf, die mir sagt, nee, das machst du nicht, das klingt nicht so gut. Aber eigentlich sagt mein Bauch, nee, probier es mal so aus. Und
ach, vor allem sagt dein Bauchgefühl ganz am Anfang schon, ob das Richtige für dich ist oder der oder die. Ja. Also, und wir sind so gut darin, dieses Bauchgefühl einfach zu überhören oder zu ignorieren.
Ja, total. Und ich glaube, es ist vor allem auch, dass wir, wenn wir das tun, was du da gerade beschrieben hast, ja, zu sagen, ja, hätte ich damals so gehandelt oder so gehandelt, dann wäre es anders ausgegangen. Mhm. Wir tun damit ja ein bisschen so, als hätten wir alleine die Macht über die komplette Beziehung. Und genau. Das ist ja nicht so, sondern es gibt ja auch immer noch einen anderen Menschen, der mit sich selbst entweder zu kämpfen hat, vielleicht ist es auch mit sich selbst im Klaren. Auch die Person hat ja ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigenen Vorstellungen davon. Mhm. Und deswegen, ja, es ist allein deswegen schon nicht hilfreich, sich selbst da auf einem Podest zu stellen und zu sagen, ja, ich hätte damit alles ändern können, wenn ich es irgendwie anders gemacht hätte.
Es ist ja weniger das Podest als vielmehr der tiefe Kerker, weil man ja, also es ist ja sehr oft verbunden auch mit Abwertung von einem selber, dass man die Dinge eben falsch gemacht hat oder nicht genügt. Bin ich schön genug, bin ich schlau genug, bin ich witzig, schlank, was weiß ich. Und deswegen ist derjenige nicht in meinem Leben. Aber das stimmt eben nicht. Es ist genau wie du sagst, dass da immer mehrere Faktoren eine Rolle spielen und derjenige, es gibt auch tatsächlich den falschen Ort und die falsche Zeit. Das gibt es auch. Manchmal reicht Liebe alleine auch nicht aus.
Ja, definitiv. Ja, Liebe allein, wenn man mit sich selbst auch noch am Zweifeln ist, ist auch schwierig, weil ich glaube, es beginnt immer bei uns, es beginnt auch immer mit der Selbstliebe.
Sowieso. Sowieso. Ein Satz, den wir schon, also vielleicht ging dir das auch so, meine Mutter hat auch irgendwann angefangen, Selbstreflexionsbücher zu lesen. Ich erinnere mich noch an Sorge dich nicht, lebe, so war der Titel des Buches. Und sie hat mir immer gesagt, bevor du dich nicht selber liebst, kann dich auch kein anderer lieben. Und als Kind, als Vorpubertierende, das ist natürlich ein Satz, der hängt dir dann irgendwann total zum Halse raus, bis du dann irgendwann so in deinen Mitzwanzigern, Ende 20, an den Punkt kommst und merkst, oh shit, meine Mutter oder meine Eltern, die hatten dann halt einfach doch recht, das ist so.
Aber was sagst du, also ich kenne den Satz auch und ich weiß, dass da auch ganz oft die Frage denn hinterherkommt, ja, aber kann ich denn auch erst eine gesunde Beziehung führen, wenn ich mich selbst liebe? Und wann ist der Punkt, dass ich mich in Anführungsstrichen genug selbst liebe, um auch eine gesunde Beziehung führen zu können?
Man kann auch durch eine Beziehung lernen, sich selber zu lieben. Aber wenn du es nicht schaffst, dich selber glücklich zu machen, und da sind wir einfach bei einem Thema von emotionaler Abhängigkeit, dann wirst du immer eine ungesunde Beziehung führen. Wenn du, ja, emotionale Abhängigkeit, das ist ja ganz, ganz vielschichtig. Das kann ja schon sein, mein Partner, meine Freundin, die schreibt mir nicht innerhalb von einer halben Stunde eine Nachricht zurück, jetzt bin ich wütend. Und in dem Moment hast du deine Emotionen von dieser Nachricht abhängig gemacht. Oder eben auch, wenn du nicht alleine sein kannst, wenn du sagst, natürlich gönne ich dir allen Spaß der Welt, aber was, du willst ohne mich weggehen? Ha, niemals. Da fange ich erstmal an zu heulen, damit du auch ein schön schlechtes Gewissen hast, ne, wenn du gehst. Und man dann so ein bisschen mit emotionaler Erpressung arbeitet. Also, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ja, es gibt Erfahrungen, die machst du alleine. Und es gibt Erfahrungen, die kann dir nur ein anderer beibringen. Und an denen kannst du eben nur mit und durch einen anderen wachsen. Aber eine Beziehung sollte niemals dazu dienen, Krankenschwester oder Krankenpfleger zu haben. Ja, also unsere mentale Gesundheit in die Hände eines anderen zu legen oder eben denjenigen für unser Glück verantwortlich machen, das funktioniert einfach nicht.
Ja, ja, gerade das Thema emotionale Abhängigkeit, dazu habe ich vor kurzem auch was Schönes gehört. Und zwar, wenn du dich emotional auch unabhängig machen möchtest, dann, wie du gesagt hast, schaff dir auch einfach deine Räume und hoff nicht, dass die andere Person für dich irgendwas übernimmt oder dein ganzes Leben sozusagen erfüllend machen soll, sondern schau auch für dich, was du ein, also dass der Anteil, die du mit den Anteil, den du mit der Person verbringst und mit dir selbst, dass die einfach ausgewogen sind. Dass du selbst mit dir schöne Erfahrungen und Erinnerungen machst. Weil, also das ist mir auch in meiner jetzigen Beziehung, obwohl ich ja auch immer selbstständig war und viele Dinge gemacht habe, habe ich irgendwie in Beziehungen mich in der Vergangenheit oft selbst verloren. Mhm. Und als ich in der jetzigen Beziehung einfach kapiert habe, dass es auch darum geht, dass ich mir selbst schöne Momente schaffe, dass ich meine Reaktion, meine gute Laune nicht davon abhängig mache, was jemand anderes gerade denkt und fühlt, das war halt so der Punkt, wo ich für mich auch ja, emotionale Freiheit dann gespürt habe. Mhm. Also wo ich wirklich angefangen habe, das sind so kleine Dinge, meine Ernährung ab und zu mal umzustellen, mehr Sport zu machen, zu sagen, ich gehe jetzt mal alleine auf eine Radeltour, ich gönne mir allein ein Spa-Wochenende. Und das ist erstmal komisch, weil das waren immer Dinge, die wollte ich dann von meinem Partner. Und er hat gesagt, ja, irgendwann. Und dann dachte ich mir, ja, wann ist denn das irgendwann? Und irgendwann habe ich dann gesagt, gut, ich will gar nicht mehr warten, ich mache es einfach. Und bei den ein oder anderen Sachen hat er nachher mitgemacht, einfach weil ich es schon gestartet habe und er dann gefragt hat, okay, kann ich vielleicht doch mitmachen?
Oh, sie hat Spaß, Mensch. Ohne mich.
Genau. Ja. Und am Anfang, das passiert sicherlich nicht am Anfang, weil meistens freut sich der Partner dann auch erstmal, dass du es alleine tust. Und es ist schon so, dass ich dann auch gemerkt habe, dass er geguckt hat, macht die das jetzt wirklich oder labert sie nur?
Ja, ich bin auch irgendwann mal auf Konzerte gegangen, einfach weil ich keine Lust mehr hatte, Leute zu fragen oder davon abhängig zu sein, ob sie mitgehen oder nicht. Und dann habe ich mir gedacht, das war ein richtiger Sport, egal wo in Deutschland. Ich war bei allen Rap-Konzerten dabei, auf die ich halt Bock hatte und hatte immer ganz, ganz viel Spaß mit mir alleine oder eben, auch weil ich ja auf Leute zugehen musste, wenn ich dann Gesellschaft haben wollte, mit ganz vielen neuen Leuten. Ich habe tolle neue Kontakte geknüpft dadurch. Mhm.
Und wie ging es dir, als du da zum ersten Mal denn alleine aus so ein Rap-Konzert gegangen bist? Wie war das für dich?
Ich muss gerade überlegen, welches das erste war, wo ich ganz alleine war. Das war in Düsseldorf, genau. Das waren die Stieber Twins, Fenster zum Hof. Diese Veranstaltungsstätte in Düsseldorf. Ich meine, wir erinnern uns damals, als man noch Party machen konnte. Mhm. Die hat immer so ein Konzept, dass sie ein Album einer Band komplett durchspielt, von Intro bis Outro mit den ganzen Feature-Artists. Und das war natürlich schon Wahnsinn. Und ich habe mich da einfach hingesetzt zu Leuten. Und es war wahnsinnig viel los. Und ich war natürlich schon erstmal so, oh Mann, und ich bin alleine, Handtasche festhalten, keine Ahnung. Und bloß nicht zu viel trinken, damit ich auf jeden Fall Herr meiner oder Frau meiner Sinne bin. Und dann habe ich mich zu Leuten an den Tisch gesetzt, bin ins Gespräch gekommen und dann hat sich herausgestellt, wir kannten uns schon über Instagram. Also ja, es war total witzig und dann habe ich dann noch einen Bekannten getroffen da, irgendwo in der Menge ausgemacht, Moment, das ist doch der und die Welt ist einfach ein Dorf. Das ist es.
Wie haben die Leute auf dich reagiert, wenn sie gemerkt haben, dass du alleine da bist?
Also überwiegend fanden alle das sehr mutig, dass ich alleine, teilweise ja aus dem Süden Deutschlands, hoch in den Norden gefahren bin. Bei manchen habe ich aber auch gemerkt, dass sie sagen, ah, okay, aha, im Hinterstübchen aber dann ablief, crazy bitch, wie komme ich jetzt raus aus diesem Gespräch? Also ganz unterschiedlich, aber mir hat es so viel Spaß gemacht und ich habe da wirklich, ich hätte diese Erfahrung des Konzerts, hätte ich ja nicht gehabt, hätte ich darauf gewartet, dass meine Freunde oder meine Beziehungspartner mit mir mitgehen.
Und wie bist du denn damit um, also wenn du sagst, du hast gemerkt, im Hinterstübchen läuft bei dir was oder läuft bei den anderen Menschen was ab, hat das in dem Moment irgendeine Auswirkung auf dich gehabt, dass du unsicher geworden bist oder so?
Ja gut, wenn ich jetzt sagen würde, nein, wäre das vermutlich gelogen. Also da war mit Sicherheit so ein kleiner Funken. Auf der anderen Seite war ich unbekannt in einer anderen Stadt. Ich hätte mich nackig ausziehen können auf der Tanzfläche, das hätte keinen gejuckt. Oder weißt du, wäre ich halt die Esmeralda aus Mexiko und wäre dann wieder zurück in meine Heimat. Und dann hat sich die Esmeralda halt ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, daneben benommen, hatte die Esmeralda halt ganz besonders viel Spaß.
Also dann hat es auch ein bisschen geholfen, dass du so weit weg warst und wusstest, okay, eigentlich kann mich hier keiner kennen.
Oder war das? Auf jeden Fall. Aber natürlich auch die Besinnung darauf, dass ich Leute habe, die mich sehr mögen, sehr lieben und die hinter mir stehen und hinter dem, was ich tue. Und dass jeder, der neu dazukommt, ich muss doch niemandem irgendwas beweisen. Ich muss doch niemanden Neuen beeindrucken, weil ich habe ja mein Gerüst.
Das ist so schön. Es geht ja vielmehr darum, dein Gerüst in dir selbst auch mal zu schaffen und stabilisieren und aufzubauen.
Ja.
Das ist zumindest mir so gerade als Bild gekommen. Danke. Aber wie bist du, also aus welchen oder welches gab es ein Ereignis in deinem Leben so rum, wo du sagst, das hat dich nachher umdenken lassen? Also das war so schmerzhaft, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt nicht mehr emotional abhängig sein, ich möchte, dass es jetzt sich was verändert?
Also wir sind ja jetzt wieder bei dem Liebesthema von den Konzerten. Also es gibt bei mir keine spezielle Geschichte, es gibt keinen speziellen Moment, es gibt keine Initialzündung. Also ich hatte eine 5-jährige Beziehung, habe die verlassen und das war natürlich wirklich hart. Dann habe ich meine Erfahrungen gesammelt, ohne mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe lediglich auch natürlich Liebeskummer gehabt, weil auch wenn du selber gehst, das tut, also mir tat es wahnsinnig weh, dass ich jemandem so weh getan habe. Aber habe dann nicht unbedingt reflektiert, wer ich jetzt wirklich bin und wie ich überhaupt, was für ein Partner oder eine Partnerin ich eben in der Beziehung war. Und hat dann eben meine Dates, habe mich verliebt, hatte Liebeskummer und immer saß ich eben da und wollte auch verstehen, was da jetzt schiefgelaufen ist. Habe auch irgendwann dann von dieser, ich bin nicht genug und schön genug und gut genug, witzig genug Spirale dann eben irgendwann erkannt, dass ich viele Dinge, viele Geschichten nur mit anderen Protagonisten erlebe und dass ich da was in mir anschauen muss. Und dann sind bei mir eben die Groschen gefallen. Und wenn du dich dann mit vielen Leuten unterhältst oder jetzt eben auch, wenn ich die Liebesthemen von anderen anschaue und da gibt es auch immer wieder Ähnlichkeiten, trotzdem ist ja alles auch ganz neu, dann sehe ich das auch, dass die Ursache einfach immer bei sich selber zu suchen ist. Und vor allem, dass ich auch immer das bekommen habe, was ich gebraucht habe tatsächlich. Also derjenige, der in meinem Leben war, war immer in dem Moment genau der Richtige für mich. Ob ich darunter dann letztendlich gelitten habe oder nicht.
Magst du das noch ein bisschen weiter ausführen, wenn du sagst, weil es klingt ja auf jeden Fall auch so, als sei das eben nicht nur positiv gewesen, aber trotzdem hast du es ja irgendwie gebraucht, wenn ich dich richtig verstanden habe, oder?
Meine Erfahrungen meinst du mit der Liebe? Absolut nicht. Ich hatte ganz klassisch dieses... es gibt kein Männer- und Frauending, da bin ich kein Fan davon, aber es gibt so ein klassisches Phänomen, eben, was, du willst mich nicht? Moment, da habe ich aber auch noch ein Mörtchen mitzureden. Ich weiß genau, dass du mich willst, ja, und ich werde nur genügend Überzeugungsarbeit leisten, beziehungsweise so unwiderstehlich lieb und liebevoll sein, dass du ja gar nicht anders kannst, als mich zu lieben. In diesem Muster war ich auch. Mir hat jemand, wenn dein Gegenüber, und das ist ja immer ein Konflikt, den du eingehst, oder nicht ein Konflikt, den du eingehst, aber du gehst auf jeden Fall in die Diskussion und stellst dich auch dem negativen Gefühl des anderen, wenn du sagst, du pass auf, das mit uns, das sehe ich nicht, das ist nicht das Richtige für mich, ich suche gerade nichts Festes, was ja eigentlich immer nur übersetzt heißt, ich suche gerade nichts Festes mit dir. Aber egal, wenn jemand so viel Rückgrat hat und sagt, ja, ich sage dir das jetzt, ich teile dir das mit, dann habe ich erst richtig aufgedreht. Das war für mich wirklich der Startschuss zu sagen, okay, ich packe jetzt ein Weihnachtspaket mit ganz vielen Geschenken. Und es ist so herabwürdigend für einen selber, weil man sich ja immer wieder diese Zurückweisung abholt. Und ganz viele Menschen sind so in der Idealisierung dieser Zurückweisung, dass man sich selber wirklich total vergisst. Und vor allem hat das auch was mit den eigenen Grenzen zu tun. Man sagt ja, man möchte etwas Festes. Dann sagt derjenige zum Beispiel jetzt, ja gut, ich möchte aber Freundschaft Plus. Hey, ja, Freundschaft Plus ist eigentlich auch nicht so schlecht. Ja, das ist ja dann auch das, was man dann macht. Man stellt vielleicht seine Grenzen oder setzt die, aber bleibt dann nicht wirklich dabei. Habe ich zur Genüge getan und indem ich mich dann damit beschäftigt habe und alle meine Dinge, und das machst du ja auch in jeder Coaching-Ausbildung, du guckst dir immer erstmal auf dich selber und versuchst deine eigenen Schemata zu verstehen, bevor du dich dann an das große Ganze wagst. Und genau so ist es gelaufen.
Also sagst du, dass du in dem Moment, war es ja auch eigentlich richtig, die Abweisung zu bekommen. Wenn du sagst, du hast ja auch eigentlich immer das bekommen, was du brauchst, dann war es ja in dem Moment, wie soll ich sagen, vielleicht war das ja auch ein Learning, das für dich einfach notwendig war, um zu kapieren, dass du diese Grenzen setzen darfst, dass du gar nicht der Person jetzt hinterher rennen musst, weil du hast ja auch deinen Wert und bist ja trotzdem wertvoll, auch wenn die andere Person das nicht erkennt. Genau. Vielleicht nur nicht, was sie gerade braucht.
Genau, aber es ist ja auch so, dass du, dass der Spiegel, der dir begegnet, also wenn du an jemanden gerätst, der bindungsunfähig scheint, ist das ja eigentlich ein Zeichen an dich, dass du offensichtlich auch gar nicht so wirklich bereit bist, dich zu binden. Du suchst ja jemanden aus, der entweder generell keine feste Beziehung eingehen möchte oder irgendwelche Altlasten mit sich herumschleppt, weswegen er noch nicht offen ist für jemand Neuen, weil du emotional selber auch noch gar nicht bereit bist. Und so war das bei mir auch. Ich war überhaupt nicht bei mir angekommen, weil ich eben auch meine alte Beziehung gar nicht aufgearbeitet hatte. Und ich war nicht immer eine gute Partnerin. Weil ich hatte auch nichts, womit ich mich selber glücklich machen konnte. Ich war schon immer ein Workaholic. Und danach hatte ich meinen Freund. Und der war dann für alles verantwortlich. Und Beziehungen haben ja generell mehrere Phasen. Also ich lasse jetzt mal die Kennenlernphase außen vor. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Die ist ja sehr sensibel. Aber du hast in der Regel, wenn du mit jemandem eine Beziehung eingehst, dann hast du diese Honeymoon-Phase von ungefähr 6 Monaten. Ist ja auch wissenschaftlich belegt, dass die so um plus minus 6 Monate andauert. Und diese emotionale Abhängigkeit, die ist in der Zeit, ist die ein bisschen verdeckt, weil du gibst ja immer 100%. Ja, du hörst immer ganz besonders gut zu, du versuchst dich ganz besonders gut darzustellen und ihr könnt eh nicht voneinander lassen. Und wenn dann so ein bisschen der Realitätscheck kommt und jeder, also eigentlich beide, wieder so ihr eigenes Leben verfolgen, dann kommt diese emotionale Abhängigkeit erst zum Vorschein, weil du eben gar kein eigenes Leben hast.
Ja.
Und, weißt du, das ist jetzt krass ausgedrückt, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine.
Ich weiß absolut, was du meinst. Es ist, wie soll ich sagen, wenn diese Honeymoon-Phase vorbei ist, habe ich persönlich diese Phase länger auskosten wollte als jetzt mein Partner. Und da war ich einfach auch selbst erschrocken in dem Moment darüber, als die Person sich zurückgezogen hat. Und sofort sind auch dann die ganzen Gedanken aufgeploppt, oh, ich sehe schon, die Beziehungen sind die ersten Anzeichen dafür, dass die Beziehung in die Brüche geht und schon wieder. Und schon wieder bin ich auch nicht liebenswert genug. Dabei ist dieser Abnabelungsprozess, der eben nach diesen 6 Monaten kommt oder auch manchmal noch später oder früher, ist ja unterschiedlich, total natürlich und auch notwendig, damit beide Seiten ja auch ein Leben führen können, das unabhängig voneinander stattfinden kann.
Genau.
Das ist spannend. Wenn du sagst, ja, du hast früher, du warst ein Workaholic und danach war die Beziehung, was machst du heute, um ja für dich selbst auch Zeit mit dir selbst zu verbringen, um ja Selbstliebe zu praktizieren, neben Konzerte, neben Rap-Konzerten?
Ganz simpel, ich habe mir Hobbys geschaffen. Ich habe geguckt, wie kann ich selber auf mich stolz sein. Und das ist vielleicht für jeden anders. Für mich war es eher so das Handwerkliche, dass ich angefangen habe, wieder, was ich mein ganzes Leben eigentlich gemacht hatte als Kind und als Jugendliche, bis ich dann so meinen ersten Job hatte, zu malen. Und habe dann Schallplatten bemalt und immer wenn dann eine fertig war, war ich stolz drauf, dass ich sie fertig gemacht habe. Und das hat mich so glücklich gemacht. Und
das waren dann eben die Dinge. Wie hast du die bemalt? Also wie kann ich mir das vorstellen?
Also A, sind es nur Schlagerschallplatten, so richtige, ich möchte der Knopf an deiner Bluse sein, irgendwie Peter Alexander und keine Ahnung was. Die besprühe ich dann erstmal mit Spraydosen und dann male ich da ein Bild drauf.
Schön.
Ganz unterschiedlich. Ich habe jetzt keine da, sonst würde ich dir eine zeigen, aber.
Das können wir später nachholen. Aber schön. Und hängst du die dann auch auf oder hast du die einfach für dich gemacht, wie eine kleine Sammlung, in die du ab und zu mal reinschaust?
Ich habe schon welche verkauft. Ich hatte auch schon Auftragsarbeiten. Ich sammle aber, weil irgendwann, ich habe ja tausende Träume, die Träume haben und mit der Umsetzung, ne, das ist ja, dann sind ja auch zwei Paar Schuhe. Mhm. Aber ich möchte irgendwann dann mal vielleicht sagen können, ich habe hier eine kleine Ausstellung mit meinen Schallplatten. Darauf arbeite ich hin, aber dafür.
Was für ein schöner Traum, sage ich.
Danke. Hoffentlich geht er irgendwann in Erfüllung, aber dafür muss ich halt was tun.
Kannst du deine Beziehungsexpertin und die Schallplatten miteinander verbinden? Das stelle ich mir total schön vor, wenn du diesen Schmerz oder auch das, was Beziehung ausmacht, so in Bezug setzt. Das wäre mal so als Inspiration. Ich weiß ja nicht, was du sonst nachher alles malst. Das erschien mir gerade in meinem Kopf.
Also ich male sehr oft sehr schlecht gelaunte Tiere. Ich male sehr oft für Freunde, Geburtstagsgeschenke. Was dann irgendwie immer was mit denen zu tun hat, natürlich mit deren Hobbys und Leidenschaften. Und dann ist auf der Schallplatte immer ganz viel Zeug drauf, was aber insbesondere für die Person eben eine Geschichte oder Sinn ergibt.
Ja. Wie schön.
Aber das ist eben wichtig, das ist ja meine Insel. Also sich Inseln zu schaffen, wenn du einer Tätigkeit nachgehst, bei der du fängst an, es ist taghell und plötzlich ist es dunkel. Ja, du vergisst einfach die Zeit. Das ist ganz, ganz wichtig für dich selber und eben auch für jede Beziehung. Weil wenn du das hast, diese Insel für dich, dann bist du schon so gestärkt und so in Balance auch mit dir selber, weil du weißt, dass du was hast, was du ganz unabhängig von deinem Partner eben machen kannst, um dich glücklich zu machen, was schon ein ganz, ganz großer Schritt ist. Mhm. Es ist jetzt nicht kein Allheilmittel, um Gottes Willen. Also Reflexionsarbeit oder Selbstliebearbeit, das ist... Im Prinzip ist es fast unendlich, weil man immer was dafür tun kann, um nicht wieder in irgendeiner Spirale zu sein, in der man vielleicht als Jugendliche war.
Ja, ja, und es geht ja auch eben für sich selbst rauszufinden, was denn gut funktioniert. Also
ja, klar.
Ich finde, was ich auch gemerkt habe, ist, dass es auch wichtig ist, sich Hobbys zu suchen, die nicht nur Input bedeuten, sondern wie du gerade sagst, kreativ zu sein, zu malen. Mhm. Für mich ist zum Beispiel auch das Kochen. Also ich liebe es einfach, neue Rezepte auszuprobieren und vor mich hinzuwerkeln, was mit meinen Händen zu machen, sodass ich auch mal aus dem Kopf rauskomme. Mhm. Ich glaube, man tendiert, also sowohl Männer als auch Frauen tendieren ja dazu, die Dinge zu überdenken und ganz viel da oben drin zu sein. Und dann ist es halt auch wichtig, einen Ausgleich zu schaffen, um mal loszulassen.
Genau.
Wie schön.
Das ist das, was ich heute anders mache. Und ich kann eben auch meinem Partner diese Zeit zugestehen. Also ich brauche keinen Entertainer.
Ja. Ja, ich finde da das Bild so schön. Ich sage immer, mein Partner ist nicht die Sahne auf meinem Eis, sondern die Kirsche. Und eigentlich geht es darum, dass auch was das Thema emotionale Freiheit oder Unabhängigkeit angeht, zu sagen, ich schaffe mir ein Leben, das einfach schon unabhängig davon, was im Außen ist, so eine schöne Eiskugel mit der Sahne oben drauf, dass mein Partner eigentlich nur noch die Kirsche ist, die das Ganze schmückt. Und das ist schön, das sie zu haben, aber es ist halt nicht notwendig, um jetzt ein glückliches Leben auch zu führen.
Da fällt mir gerade ein ganz tolles Thema dazu ein, wenn du sagst, ich habe den Eisbecher schon und die Kirsche nehme ich, aber ich brauche sie nicht.
Ja.
Wenn man jetzt unter Trennungsschmerz leidet, beispielsweise, dann hat man diesen Schmerz und man denkt, ich bin nicht mehr vollständig, weil derjenige gegangen ist. Dann ist aber hier die Frage, was hat denn derjenige mitgenommen?
Ja.
Dass man dann wirklich das Gefühl hat, ey, aber eigentlich, ich bin doch noch da. Klar hat man viel Zeit investiert, Ja, und viele sagen dann, oh, jetzt habe ich die ganze Zeit verschwendet, weil es war ja nicht der oder die Richtige. Und da sind wir dann eben wieder bei dem Learning. Die Zeit war niemals verschwendet, niemals. Egal wie schmerzhaft die Erfahrung war, verschwendet ist es nicht. Manchmal unnötig, ja, aber niemals verschwendet, weil man sich immer was rausziehen kann.
Definitiv. Ich meine, du weißt ja auch, ich hatte ja auch meine Phase, wo ich von zwischendrin von meinem jetzigen Partner getrennt war. Und ich weiß auch noch, es gab irgendwann, weil und ich möchte es auch ansprechen, weil du vorhin gesagt hast, ja, wie kann man seinen Ex-Partner zurückgewinnen, etc. Meine, bei uns beiden hat das halt nachher geklappt, dass wir nochmal zusammengekommen sind. Aber es ist einfach, glaube ich, auch nur deshalb passiert, weil ich nie die Erwartung hatte, dass es passiert. Also ich weiß, am Anfang sind natürlich auch die Hoffnungen da gewesen und irgendwie dieser Funke, der nicht, wo ich die Hoffnung nicht aufgeben wollte. Aber irgendwann hatte ich für mich einfach nach 3 Monaten oder so den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, selbst wenn nicht, es ist, wie du sagst, war keine vergeudete Zeit, sondern er hat mir so oft den Spiegel vorgehalten und ich durfte bei so vielen Dingen hinschauen. Und vor allem das ganze Thema Kritik, ja, ich habe mich unglaublich oft kritisiert gefühlt. Das hatte mir richtig viel gearbeitet und dadurch habe ich angefangen hinzuschauen, was mir nachher geholfen hat, in der Arbeit mit Kritik ganz anders umzugehen, was mir geholfen hat, selbstreflektierter zu sein, was mir geholfen hat, anderen auch mitzuteilen, was ich denn jetzt brauche. Und ich weiß, irgendwann war da auch nur noch so ein Moment von purer Dankbarkeit, dass, egal wie schmerzhaft das war, dass er mir das gezeigt hat. Und ich meine, wir hatten ja auch eine wunderschöne Zeit. Wir sind viel zusammen gereist und all das. Und zu sagen, okay, das war so ein Block in meinem Leben. Nur wenn ich zurückschaue, dann bin ich einfach dankbar dafür.
Genau, da sollte man hinkommen, ja, im besten Fall.
Ja, und dann ist es halt nachher, man kann das nicht beeinflussen, ob das nochmal klappt oder nicht.
Auf gar keinen Fall. Ja, und diese Dating-Coaches, diese Ex-Zurück-Ratgeber, die raten dir dann, einen handschriftlichen Brief zu schreiben, in dem du die Trennung akzeptierst, aber dass irgendwas ganz Hervorragendes passiert ist bei dir, wovon du dann irgendwann mal erzählen wirst. Und dann dein Name drunter. Und du denkst dir so, hä? Was für ein Müll? Aber ich finde es halt wirklich schlimm. Und es ist bei allen Ex-Zurück-Strategien ist es dieser Brief, das ist so das Initial, dann nimmst du dich zurück für 40 Tage und dann musst du dich melden mit irgendwas. Okay, und sowas funktioniert nicht, das ist totaler Bullshit. Es ist wirklich so, also wenn du in der Verzweiflung googelst, wie du deinen Ex zurückkriegst, dann kommst du so oft auf diese Coaches, die dir eben genau diesen Ratgeber verkaufen wollen. Und es ist immer der gleiche, nur von einem anderen Coach. Mhm. Und es ist wirklich, also ja, kann ich nur von abraten. Also das ist wirklich völliger Quatsch. Und also Quatsch und Manipulation.
Definitiv. Was dann auch nichts bringt. Also ich meine, wenn du halt beide Parteien müssen für sich beschließen, dass sie das nochmal versuchen wollen. Und du selbst kannst das beim anderen ja nicht auslösen, sondern wenn die Person sich meldet, dann ist es so. Aber auch dann finde ich es wichtig, zu sagen, selbst wenn die andere Person wieder den Willen hat und von ihr ging zum Beispiel auch die Trennung aus, dann ist es trotzdem für sich zu sagen, ja, ich springe jetzt nicht sofort wieder auf diesen Zug auf, sondern ich schaue mir das einfach auch mal an und ich gucke erstmal, will ich das wirklich? Fühlt sich das richtig an? Weil meistens agieren wir ja eher aus der Angst und sagen, oh, jetzt muss ich ihn ganz schnell zurücknehmen, weil sonst vertreibe ich ihn eigentlich. Und ich glaube, eher für sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, ja, ich gucke mal, ob ich es wirklich will. Das nicht als Strategie zu verwenden, um ihn zurückzubekommen, sondern wirklich sich ernsthaft zu fragen, passt das gerade für mich? Und da sind wir wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast am Anfang. Du fühlst es ja eigentlich, wenn du auf dein Bauchgefühl hörst, klar, macht Sinn oder macht es keinen Sinn. Mhm.
Das ist auch natürlich die Frage, kann ich, wenn ich dem jetzt wieder zustimme oder wenn ich nachgebe, kann ich dann auch wirklich vertrauen oder lebe ich dann in einer Angst, wieder verlassen zu werden? Und das ist natürlich auch was man dann hinter sich lassen muss. Also es ist immer wichtig, dem, was dein Partner dir sagt, auch zu vertrauen, wenn Taten und das Gesagte in Einklang sind natürlich. Definitiv. Also wenn derjenige dir zeigt, dass er dich liebt, dir sagt, dass er dich liebt, dann darfst du das so glauben.
Ja. Und das hilft nichts, sich auch immer selbst die Absicherung zu holen, ständig zu fragen, so passt das, das
Nervt doch auch
jetzt
immer.
da, es nervt und es ist auf jeden Fall nicht der Anfang, den es braucht. Ich denke, da geht es darum, dass du dir selbst vertraust. Vor allem, dass du dir selbst vertraust, dass du wieder mit der Situation umgehen kannst, auch wenn es nicht so war. Dass du dich aktiv dazu entschieden hast, okay, ich gehe dieses Risiko mal ein, keine Ahnung, ob das jetzt hinhaut oder nicht. Und aber danach bin ich um eine Erfahrung reicher.
Ja.
Was kannst du denn Frauen, die gerade unter Trennungsschmerz leiden, noch für Denkanstöße mitgeben?
Also es kommt natürlich immer darauf an, wie lange diese Beziehung gedauert hat, wegen der man jetzt Trennungsschmerz hat. Du kannst ja auch Trennungsschmerz haben, wenn du jemanden ein paar Monate gedatet hast. In diesem Fall ist es zum Beispiel ganz hilfreich zu hinterfragen, wer diese Person denn eigentlich war und ob sie dem, was ich glaube, was sie ist, wirklich entspricht. Also man kann so einen Faktencheck einfach machen, ja, und gucken, okay, ich habe, und das passiert ja ganz automatisch. Wir lernen jemanden kennen, wir knüpfen irgendwelche Verbindungen, wir fangen an, kleine Insider zu machen, schon verbal, und dann malen wir ein Bild von diesem Menschen. Und dieses Bild hat immer ein paar leuchtendere Farben, als der Mensch sie eigentlich wirklich hat. Das ist ja ganz klar. Meistens sind wir auch dafür verantwortlich, dass die Farben so schön sind. Natürlich ist aber auch der andere verantwortlich, weil gerade in der Anfangszeit, da zeigst du dich natürlich im besten Fall natürlich auch von deiner allerbesten Seite. Und wenn eben nach kurzer Zeit so eine Verbindung in die Brüche geht, dann kann man eben auch leiden. Das ist auch ein berechtigtes Gefühl, weil die Verbindung war auf jeden Fall da. Es hilft dann allerdings, sich bewusst zu machen, okay, vermutlich kann derjenige, den ich da ein paar Wochen oder Monate kannte, dem gar nicht standhalten, was ich von ihm ausgemalt habe. Und derjenige konnte ja auch gar nicht beweisen, wie es ist, mit ihm in einer Langzeitbeziehung zu sein. Wenn jetzt eine Langzeitbeziehung in die Brüche geht, dann ist mein Tipp, und den möchte ich nicht nur Frauen mitgeben, sondern den möchte ich an alle mitgeben, die unter Trennungsschmerzen leiden. Eine menschliche Reaktion ist es ja, vor diesem Schmerz erstmal wegzurennen. Du hast eine Wunde, da möchtest du ein Pflaster drauf machen, den möchtest du irgendwie betäuben. Sei es auf selbstzerstörerische Art und Weise, dass du besonders viel Zigaretten rauchst, besonders viel Wein trinkst oder wie auch immer. Das ist natürlich der schlechteste Weg, weil dann geht es dir auch noch zu den sowieso schon körperlichen Schmerzen durch die Trennungsschmerzen noch körperlich noch schlechter. Und auch die Sache, sich mit anderen zu trösten, davon würde ich abraten. Oder eben jetzt ganz, ganz schnell die Bestätigung mit jemand anderem zu suchen. Ich würde dazu raten, wirklich den Schmerz, den man hat, der ist unglaublich. Das ist eines der unglaublichsten, krassesten Gefühle, die man haben kann, meiner Meinung nach, Liebeskummer. Aushalten. Und es klingt jetzt natürlich so einfach, ja, und so blöd dahergesagt. Aber ja, der Schmerz und wirklich auch zu sagen, okay, im Prinzip kannst du sagen, es ist wie ein Gast in deiner Wohnung, ja, okay, du bist da. Du möchtest mir irgendetwas mitteilen und irgendwann dann sagst du so, du, aber die Teestunde ist jetzt auch beendet. Ich versuche dich jetzt rauszulassen und dann kommen wir zu dem Punkt Self-Care, dass man eben einfach auch, wenn dieser größte Schmerz und eine Emotion verläuft ja immer in einer Welle, irgendwann ist sie so ein bisschen am Abflachen. Es hilft auch manchmal, sich einfach in Fötushaltung ins Bett zu legen und zu sagen, ich bin wirklich der ärmste Mensch auf dieser Welt. Und wenn du dir das wirklich so ein paar Mal sagst, es gibt so eine Übung auch, dass du 3 Minuten wirklich da sitzt und alles ist schlecht und ich bin so schlecht und irgendwann fängst du an zu lachen, weil du denkst, sag mal.
Das ist doch absurd, oder?
Nein, es ist total absurd, ja. Und dann eben sich erstmal damit zu beschäftigen, was einem wirklich gut tut, ganz bewusst sich mit Freunden treffen, vielleicht auch 30 Mal über das gleiche Thema sprechen, dafür sind Freundinnen und Freunde nun mal da, die haben das auszuhalten. also diese sozialen Kontakte zu suchen und dann eben auch wirklich Dinge machen, wodurch man sich gut fühlt, sei es optische Veränderungen wie auch innere Veränderungen und dann, wenn das abgeschlossen ist, dann an die Aufarbeitung zu gehen und das dann eben auch zu versuchen, als Erfahrung eben abzuhaken. Das wäre so der Prozess, der ideale Prozess. Auf keinen Fall dahinter her schreiben und du kannst niemanden, der dich verlassen möchte, das hast du ja auch schon mal angeschnitten, davon überzeugen mit logischen Argumenten, dass derjenige seine Entscheidung revidiert. Und ganz oft, wenn wir Trennungsschmerzen haben, dann sitzen wir da, weißt du, er vermisst mich auch.
Ja, ja.
Davon bin ich überzeugt, dass es hin und wieder Momente gibt, wo derjenige auch an die Beziehung denkt und seine Entscheidung auch hinterfragt. Es gibt im Leben ganz, ganz wenige Entscheidungen, die endgültig sind. Es gibt aber ganz, ganz viele Entscheidungen, die sich endgültig anfühlen, und eine Beziehung zu beenden ist eine davon. Und jede sich endgültig anfühlende Entscheidung macht unfassbar Angst, und wir sind uns nie zu 100% sicher.
Ja, genau. Ja. Wie kannst du dir auch zu 100% sicher sein, weil du hast dich ja irgendwann mal dazu committed oder ja, dass du diese Beziehung führen magst. Und deswegen ist es natürlich nicht so einfach zu sagen, und jetzt bin ich mir ganz sicher, dass ich das nicht mehr haben möchte.
Mhm. Genau. Und der Mensch tut dir ja, also wir gehen immer davon aus, ne, dass wir da jemanden rational denkenden, netten Menschen vor uns haben. Ne. Es gibt natürlich auch die ganz schlimmen Ausnahmen, aber von denen rede ich jetzt gar nicht. Aber derjenige sagt ja nicht bewusst, hey, und dir tue ich jetzt mal so richtig weh, ja, im Messer, und das drehe ich jetzt noch 5-mal um in deinem Bauch, ne, damit es auch so richtig schön saftet. So sind die Leute ja nicht. Das ist ja auch da ist ja auch ein Denkprozess vorangegangen.
Ja. Und die sind ja auch in ihrem eigenen Schmerz.
Natürlich.
Aber das hast du eben zu den Taktiken, wie man da rauskommt. Auf den einen Punkt möchte ich nochmal eingehen, dieses, wenn du auch soziale Kontakte gesucht hast, danach dich wirklich um dich zu kümmern. Also das war sicherlich in der letzten Trennung das, wo ich am meisten auch von profitiert habe, was ich in der Vergangenheit viel zu wenig gemacht habe, ist, ja, diese Zeit für sich zu nehmen. Ich habe in den Wald reingegangen, ja, habe mir ein Buch mitgenommen, mich da einfach mal in die Stille hingelegt, wo es wirklich keine Menschen gab, die mich irgendwie ablenken konnten. Diese Ruhe mal in dir auszuhalten, was denn alles hochkommt. Das ist das, wo du anfangen kannst, einfach mal auf dich zu hören und was da eigentlich alles los ist.
Mhm. Also, was ich mir gerade noch anmerken wollte, auf keinen Fall versuchen, den Ex oder die Ex irgendwie eifersüchtig zu machen auf Social Media. Weil alles, was... Oder guckt er oder sie meine Stories? Da verheddert man sich ja gerne so mit dem Kopf in solchen eigentlich Kleinigkeiten, ja, und in solchen Blödsinnigkeiten auch irgendwo. Und was natürlich dann passiert, du bist immer noch nicht bei dir, sondern immer noch viel mehr bei dem, was der andere gerade macht oder denkt oder fühlt oder wie er zu dir steht. Und das ist immer, es ist total schwer, es ist immer einfacher gesagt als getan, ganz klar. Aber es ist immer wichtig, den Weg zu sich zurückzufinden.
Würdest du denn empfehlen, dass man dann lieber den Partner löscht aus den eigenen Social-Media-Plattformen oder sperrt? Oder einfach mal nur an dich die Frage, würdest du da was empfehlen oder sagst du, das muss jeder für sich entscheiden?
Das ist ganz schwierig, da eine Empfehlung auszusprechen, weil ich glaube, das muss wirklich jeder für sich selber entscheiden, wie es einem gut tut. Manchmal tut es gut, von demjenigen wirklich einfach nichts mehr zu sehen auf den sozialen Medien. Vielleicht erreicht man ja irgendwann wieder eine Ebene, in der man dann darüber spricht und sich einfach wieder auf den sozialen Medien vernetzt. Kann ja passieren. Aber in dem Moment, wenn die Trennung vollzogen wurde und du eben die Verlassene bist, dann musst du gucken, okay, kann ich denn abschließen, wenn ich ständig noch irgendwelche Dinge von meinem Ex oder meiner Ex auf Social Media sehe? Oder tut es mir einfach besser, wenn ich mich da einfach mal ein bisschen ausklinke? Es kann natürlich als, oh, kindisch, jetzt hat sie mich gelöscht oder eher, wie blöd ist das? Oder kann auch, manche machen das ja als Provokation, weißt du, dass der oder die Ex sich dann nochmal meldet. Dazu soll es auf gar keinen Fall dienen, das ist nur blöd. Führt auch nicht zum Ziel.
Ja, ich denke, es ist wichtig, dass man halt für sich da die innere Klarheit hat. Das tue ich für mich, es ist auch scheißegal, was die andere Person jetzt darüber denkt, sondern ich weiß, es tut mir gut und es ist auch wurscht, was beim anderen da ankommt. Wenn die Person nachfragt, kannst du immer noch sagen, du, es hat gar nichts mit mir zu tun, nur ich brauche gerade einfach Abstand und ein bisschen Ruhe für mich. Und das ist einfach nur für meinen eigenen Selbstschutz gerade notwendig. Und das ist okay. Ja. Ach, danke für deine ganzen Tipps. Ich würde sagen, wir kommen
Ja.
langsam zum Ende und ich habe
Aha.
noch zwei Fragen an dich. Ich meine, jetzt hast du da für dich auch schon in deinen Beziehungen viel aufgeräumt. Und ich weiß auch eben, du bist ja jetzt wieder in der Partnerschaft. Was sind denn im Moment noch deine größten Herausforderungen heute, obwohl du schon jetzt aufgeräumter bist?
Naja, generell, auch wenn man die Theorie ja kennt, und jetzt auch andere beraten kann, wie in meinem Fall, ist man ja trotzdem immer noch ein Mensch, ja? Ist man ja trotzdem immer noch auch eine Partnerin, die mal ihren Typ anschreit oder so, wo die Emotionen dann einfach mal durchgehen, ja, oder wo man eine kurze Zündschnur hat. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich persönlich arbeite immer noch an mir, eben Dinge direkt auszusprechen und meine Vermutung auch auszusprechen, selbst wenn ich, und ich hatte eigentlich immer so das Vorhaben, dass ich gerne die Sätze klar formuliert habe und auch mich selber geordnet habe, um zu reflektieren, wie viel von der Emotion ist jetzt berechtigt, auch an jemand anderen zu richten und wie viel eben nicht. Und ich versuche das jetzt direkter zu machen. Weil nur weil ich für mich selber irgendwie aufräume, heißt es ja nicht, dass ich im Außen nicht broddelig bin und meinem Gegenüber dann nicht ein schlechtes Gefühl gebe. Und wenn ich Dinge direkt ausspreche, egal ob die Sätze jetzt passen oder nicht und ob das nur so Gedankenfetzen sind, ist es manchmal schon hilfreicher und entschärft ganz viel und erspart vor allem viele Stunden von, ja, vor sich her Broddelei und Interpretiererei und ja, Dingen, die ja unnötig sind einfach. Aber es ist nach wie vor eine Herausforderung, also daran arbeite ich immer noch.
Dass du es klar auf den Punkt bringst und für dich auch trennst, was von den Emotionen gerade, sag mal, angebracht ist oder nicht.
Und dass ich eben ausspreche, was ich denke und was mich beschäftigt, das ist, ich habe dir ja erzählt, dass wenn ich, wo ich jetzt einfach einen Kumpel angeschrieben habe, weil der mir einen Kommentar hinterlassen hatte auf meinem Instagram-Kanal, wo ich dann gesagt habe, ey, Dude, du, ich hatte irgendwie das Gefühl, das. Und dann hat sich das so schnell aufgelöst und hätte ich nicht gefragt, dann wäre ich da vermutlich mit einem ganz komischen Gefühl ihm gegenüber gewesen. Und so habe ich davon profitiert und er auch.
Das passt auch wieder zum Titel vom Podcast, ne? Einfach mutig sein, die Dinge mal anzusprechen und mitzugeben und einfach mal nachzufragen, du, was hast du damit eigentlich gemeint? Und nicht in dieses Interpretieren zu kommen.
Das ist also Kommunikation oder gute Kommunikation in einer Beziehung ist mit einer der größten Herausforderungen, deine Bedürfnisse auszusprechen und ja, eben diese Geschichte, die wir jetzt schon oft hatten, aus dem Interpretieren rausgehen und zu sagen, du pass auf, mich stört X und Y, ich fühle mich durch XY so und so. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, nochmal super hilfreich auf jeden Fall. Doch, ich habe ja am Ende immer meine Lieblingsfrage an alle ja, Interviewpartnerinnen, die ich jetzt da habe. Und zwar, wenn du dir jetzt vorstellst, dass du einen großen Stein vor dir hast, einen Felsen, der noch über Jahrhunderte hinweg bestehen würde, und da dürftest du drei goldene Kommunikationsregeln eingravieren. Was wären diese drei Kommunikationsregeln oder Tipps?
Ich muss noch eine kurze Gegenfrage stellen. Ist das die Kommunikation mit jemand anderem oder darf es auch die Kommunikation mit mir selber sein?
Das darfst du frei entscheiden.
Okay. Dann ist es die, sich selber zu fragen. Die erste Frage ist, welche Grenzen habe ich? Dann die zweite wäre, das sind meine Grenzen, darauf bestehe ich. Und die dritte wäre, kauf dir keinen Ex-Zurückratgeber.
Wunderschön. Super. Das sind hervorragende letzte Worte. Das klingt jetzt
Ja.
Ich will das gar nicht weiter kommentieren, weil das wirklich so passend sind. Und nehmt die Fragen auf jeden Fall mal für euch mit. Kann ich einfach nur empfehlen, vor allem die ersten beiden Fragen. Ich glaube, Beziehungsstrategie, weil ich weiß gar nicht, ob ich jemals einen gekauft habe. Nachgegoogelt habe ich.
Na,
war tatsächlich.
ich werde auf jeden Fall, ich muss mal gucken, wie ich das aufarbeite auf meinem Instagram, ob ich mache das öffentlich. Dafür muss niemand Geld ausgeben. Das ist ja, ich habe
Sehr
so
gut.
viele Quellen, man weiß ja einfach nicht, woher die sind. Also es sind ja alle eins zu eins übertragbar.
Gut, dass du es ansprichst. Für alle Menschen, die jetzt sagen, boah, die Ivy, das war echt super spannend und sie wollen jetzt mehr von dir erfahren und hören, wo können dich denn die Leute finden?
Aktuell bei Instagram oder bei Instagram, je nachdem, wie man es gerne aussprechen möchte, Leben, Liebe, Schnaps in einem Wort.
So schön. Warum eigentlich Leben, Liebe, Schnaps?
Vermutlich war es eine Schnapsidee, aber in der, ja, in dem Prozess, dass ich möchte gerne diese Themen behandeln und eben auch mich öffentlich zeigen, dass ich da Expertise vorweisen kann. Was ja auch Mut erfordert, auch für mich, ganz klar, auch wenn es meine Arbeit ist, habe ich irgendwie gedacht, naja, ich beschäftige mich ja mit vielen Themen, die das Leben betreffen, vor allem mit Themen, die die Liebe betreffen und manchmal eben auch die Dinge, weißt du, die einfach, ja, die entweder in einem Gespräch mit viel Wein thematisiert werden können, die auch erst dann rauskommen. Und ja. Da bin ich
Ja,
selber auch
macht Sinn.
gespannt, wie für mich die Reise weitergeht auf diesem Profil.
Ja, ich bin auch gespannt und vor allem, ja, was du noch alles anbietest und als Input gibst. Und ich meine, eben das Schöne bei dir ist, du stellst hauptsächlich verdammt gute Fragen, die erstmal ein bisschen Zeit erfordern, um eine Antwort zu finden. Und
Vielen
vor
Dank.
allem die einfach für sich auch Reflexionszeit benötigen, wo man sich am besten mal in Ruhe hinsetzt mit einer Flasche Wein. Vielleicht hast du es auch deswegen immer Schnapsfragen genannt.
Ja, tatsächlich, ja.
Und genau, schaut auf jeden Fall mal bei der lieben Ivy vorbei. Vielen Dank dir.
Ja, ich danke dir. Vielen Dank, dass ich da sein durfte in deinem Podcast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, bin schon sehr gespannt.
Ja, ich auch. Kann ich nur zurückgeben. Danke dir. Dann bis bald.
Bis bald.